Willkommen im Podcast Non-Profit – Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Hahnert.
Viele gemeinnützige Organisationen sind auf den Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angewiesen. Wie gewinne ich eigentlich Menschen, die bereit sind, einen Teil ihrer Lebenszeit zu spenden? Und was muss ich tun, damit sie ihr Ehrenamt längerfristig und auch mit Freude ausüben? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Jörg Fischlin. Er ist Geschäftsführer der Elerding Stiftung. Mir gegenüber sitzt heute Jörg Fischlin. Jörg, du bist Geschäftsführer der Elerding Stiftung und ich freue mich, dass du hier bist und ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch schon.
Sehr gut. Jörg, also bevor wir starten, sag doch mal kurz was zu deiner Person. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so?
Ich bin tatsächlich ein Hamburger Jung und nie lange aus Hamburg weg gewesen.
Sehr gut.
Sogar noch nicht mal lange aus Eimsbüttel weg gewesen. Also das ist wirklich sehr ortsgebunden. Bin von Haus aus Sozialpädagoge und habe dann später nochmal Wirtschaftspsychologie studiert. Habe 3 Kinder und die sind aber alle schon erwachsen. Ich bin schon zweifacher Opa.
Oha!
Ja.
Also wenn man dich so sieht, dann kann man das eigentlich nicht glauben.
Und bin als Sozialpädagoge tatsächlich sehr schnell im sozialen Management gelandet und dementsprechend auch als Geschäftsführer, in diesem Fall jetzt von der Elerding Stiftung.
Hast du noch was davor gemacht vor der
Elerding Stiftung? Genau, ich war auch da Geschäftsführer und zwar vom Verein Lenzsiedlung e.V. Das heißt, ich komme so klassisch aus der Stadtteil Sozialarbeit.
Okay.
Und das war im Grunde genommen auch mein Weg zur Elerding Stiftung, weil ich für mich festgestellt habe, der soziale Bereich ist hervorragend, etwas Gemeinnütziges tun ist auch hervorragend, aber immer in diesem Spannungsfeld Politik, weniger werdende Mittel im Bezirk oder in der Verwaltung, das fand ich an vielen Stellen tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und deswegen finde ich den Bereich, wo die Zivilgesellschaft, also in dem Fall Stifter, sagen, wir wollen etwas zurückgeben, wir wollen für die Gesellschaft etwas Gutes tun, das fand ich tatsächlich sehr, sehr faszinierend. Von daher bin ich tätigkeitstechnisch als Geschäftsführer in der gleichen Tätigkeit, aber tatsächlich gewechselt so vom Vereinswesen in das Stiftungswesen.
Ja, okay. Und wie kam es dann zu dem Wechsel genau? Wurdest du angesprochen oder gab es eine Stellenausschreibung?
Ich habe tatsächlich mich richtig klassisch beworben. Ich hatte immer schon gedacht, so nach 5 Jahren müsste ich eigentlich mal wechseln. Nach 10 Jahren habe ich es dann getan und habe richtig, ich meine, im Hamburger Abendblatt, also wirklich noch in der Zeitung gelesen,
ganz
genau,
oldschool.
Und dann stand noch nicht mal die Stiftung selber namentlich drin, sondern einfach eine Hamburger Stiftung für Kinder, Jugend und Umwelt. Und das hat mich angesprochen und das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt meine erste und einzige Bewerbung. Und das waren sehr, sehr spannende Bewerbungsgespräche auch und dann hat es so sollen sein.
Okay. Und wie lange ist das her?
Das ist 12 Jahre her.
Vor zwölf Jahren bin ich
zur Elerding Stiftung gekommen.
Ja. Und was sind jetzt genau deine Aufgaben als Geschäftsführer? Wofür bist du zuständig?
Also viel Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen, also sowohl die Gremien als auch natürlich der Vorstand und auf der anderen Seite die ganzen Kolleginnen und Kollegen aus den einzelnen Bereichen, aus den Projekten. Das heißt auch dann in dem Zusammenhang der ganze Bereich Personal, Personaleinstellung, Personalverwaltung im weitesten Sinne dann auch. Dann im Bereich Finanzen, ganz, ganz spannend, das kennt man aus dem Vereinsbereich, aus dem ich jetzt komme, so ein sozialer Verein, das kennt man so gar nicht, nämlich das Vermögensmanagement, also wirklich dann auch mit dem Finanzkreis zusammen dafür zu sorgen, dass die Kapitalerträge aus dem Stiftungskapital auch reichlich sind, damit wir dann wirklich die Stiftungsarbeit auch umsetzen können. Dann der Bereich Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne. Da haben wir natürlich jeweils dann auch hauptamtliches Personal dafür, aber da ist man natürlich trotzdem auch mit dabei. Und dann bin ich eben als Sozialpädagoge auch für den pädagogischen Bereich insofern zuständig, als dass die Qualität stimmt und dass das alles konzeptionell auch gut umgesetzt wird.
Also klingt nach einem sehr vielfältigen Aufgabenbereich.
Das stimmt.
Ja,
das
toll. Stimmt. Die Stiftung gibt es jetzt ja schon ein bisschen länger.
Ja.
Wie kam es eigentlich genau zu der Gründung der Ederling-Stiftung? Ist ja auch eine spannende Geschichte.
Das ist sehr, sehr spannend. Das ist deswegen spannend, weil ich habe ja eben schon gesagt, das zivilgesellschaftliche Engagement von Menschen freut mich immer ganz besonders. Die Familie Ederling hat mit ihrem Vermögen gesagt, Mensch, wir wollen hier etwas für Kinder und Jugendliche tun, aber sehr operativ. Frau Ederling hat am Anfang gar nicht darüber nachgedacht, wir wollen eine Stiftung gründen, sondern hat eigentlich gesagt, die Kinder und Jugendlichen müssen mal wissen, wo ihr Essen, wo ihre Lebensmittel eigentlich herkommen, und hat einen ökologischen Schulbauernhof gegründet und den tatsächlich auch erstmal nur als Verein, weil die Stiftungsgründung länger dauerte. Und die Stiftung war dann auch eigentlich erstmal nur gedacht, um einen Träger zu haben, also um praktisch dem Ganzen auch einen Rechtsrahmen zu geben. Herr Ederling hatte schon immer eine Stiftung für die Förderung von Wissenschaft. Und dann haben die beiden Ende der 90er Jahre, Anfang 2000 gesagt, das führen wir zusammen. Würde, glaube ich, heute im Stiftungsrecht auch nicht mehr möglich sein. Aber damals wurden diese beiden Stiftungen zusammengelegt und ab 2000 ist dann die Ederling-Stiftung gegründet und dementsprechend auch wirklich eher als ganz operative, also gar nicht eine fördernde Stiftung, sondern ganz operativ, Hands-on-Mentalität, wirklich selber machen, die Kinder und Jugendlichen machen lassen und ranführen an ökologische Kreisläufe, an in dem Fall am Anfang tatsächlich an die wo kommen meine Lebensmittel her, und später dann die Erlebnispädagogik, also Persönlichkeitsentwicklung im weitesten Sinne im Schullandheim Backhausen.
Ja, okay.
Sehr spannend.
Aber das ist ja nicht der einzige Bereich der Stiftung, sondern es gibt ja auch noch weitere Bereiche.
Das stimmt.
Also was macht die Stiftung noch nebenbei oder noch dazu? Ist ja nicht nebenbei, sondern dazu. Und welche Ziele verfolgt ihr dabei?
Es kam später tatsächlich, kamen die MitKids Aktivpatenschaften noch dazu. Ja. Und das ist jetzt ein sehr, sehr großer Bereich, weil so sehr viele Ehrenamtliche sich dort in diesem Bereich engagieren. Ein ganz spannendes Projekt, da erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr, aber auch da einmal die Historie dazu. Und so gesehen hast du recht, das ist tatsächlich sogar noch vor der Gründung der Stiftung, nämlich die unsere Stifterin Frau Ederling, die hat selbst, als ihr Zweitgeborener noch ganz klein war, gesagt, ach Mensch, es gibt so viele Kinder und Jugendliche, denen es nicht so gut geht. Eigentlich würde ich mich auch noch mal um andere zusätzlich kümmern wollen. Also da schon ein sehr eigenes ehrenamtliches Engagement und das Bedürfnis, auch noch mal rechts und links zu gucken und nicht nur die eigene kleine Familie zu sehen, sondern auch zu sehen, wie geht es eigentlich anderen Menschen hier in dieser Gesellschaft. Und dann ist sie tatsächlich zum Jugendamt gegangen und hat gesagt, Mensch, wie sieht's aus, können Sie mir vielleicht eine Familie vermitteln? Und die haben nur gedacht, was möchte diese Frau hier? Haben die erstmal auch wieder weggeschickt, erstmal abgespeist.
Ja.
Und dann ist sie aber nochmal hin und nochmal hin. Und dann sagten, ja, wir haben hier eine Familie, die da ist wirklich Bedarf und so. Und schlussendlich war es eine türkische Familie mit 5 Kindern, wo auch tatsächlich die Familie zwar als Familie auch Bestand hat und hatte, aber vieles im Argen lag und schon viel zu tun war. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, das wäre schon eine Familie, da müsste eigentlich eine Familienhilfe eher mal ran. Aber Frau Ederling hat das gemacht und hat auch heute noch, ich kenne die ganzen Patenkinder, ganz tollen Kontakt.
Genau, der besteht noch heute, ne?
Ja, das ist natürlich, hat eine andere Qualität und eine andere Ebene bekommen. Die sind inzwischen auch alle berufstätig und haben eigene Kinder. Aber auf unseren Sommerfesten sind die dann auch mit dabei. Und also es ist ganz toll mitzuerleben, wie da auch ein Stück Dankbarkeit ist und auch aber auch eine Dankbarkeit von Seiten Frau Ederlings, die für sich eben auch mitgenommen hat, wie viel sie selber daran gewachsen ist, gelernt hat, wie viel ihr das gegeben hat. Also das ist schon ein Projekt und deswegen diese MitKids Aktivpatenschaften eine ganz tolle Sache, weil das ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Selbst wenn man da Mentorinnen und Mentee sozusagen hat und schon eine Beziehung mit zwei verschiedenen Ebenen, aber trotzdem melden uns alle Partnerinnen und Paten zurück, wie sehr sie selber auch davon profitieren und wie viel sie mitnehmen.
Ja. Und du, es klingt schon heraus, diese Arbeit ist ja ohne Ehrenamtliche gar nicht denkbar.
Ne? Genau.
Also wie gelingt es euch, da für diese Arbeit Ehrenamtliche zu gewinnen?
Das ist zum einen eine Frage von guter Mund-zu-Mund-Propaganda. Also als es dann erstmal losging und so die ersten begeistert waren, haben die natürlich auch im Freundes- und Bekanntenkreis ein bisschen was erzählt. Dann stehen wir auf verschiedenen Messen oder an anderen Stellen und werben dafür. Dann haben wir Flyer. Dann ist ein ganz, ganz wesentlicher Bereich so etwas wie Pressearbeit. In dem Moment, wo ein schöner Artikel in einer Zeitung oder in einer Zeitschrift oder auch vielleicht mal ein Beitrag auf einem der Fernsehsender kommt, da merkt man, dass eine Partnerschaft, also vielleicht einmal zum Hintergrund,
wir vermitteln
Ehrenamtliche an Kinder aus belasteten Familien. Und diese Ehrenamtlichen, die unternehmen mit den Kindern was, entweder bei sich zu Hause backen oder kochen oder spielen etwas oder sie unternehmen etwas in Hamburg, lernen Hamburg kennen, gehen mal zum Hafen oder in Museen oder auch einfach nur auf den Spielplatz oder ins Kino. Also sehr, sehr unterschiedliche Sachen, auch durchaus an den Interessen und Wünschen der Kinder orientiert, aber auch ganz bewusst mit dieser Idee, über den Tellerrand hinauszuschauen. Also mal was zu erleben und mitzubekommen, was man vielleicht mit der eigenen Familie so nicht mitbekommt. Und diese Kinder aus belasteten Familien, auch das ist sehr, sehr vielfältig. Das kann sein, dass das eine Familie ist, wo ganz viele Kinder sind. Wir haben zum Beispiel eine Familie, die haben 6 Kinder und da ging es den Eltern auch darum, dass das einzelne Kind nochmal so eine besondere Portion an Aufmerksamkeit bekommt, weil das in der Großfamilie so nicht ist. Dann haben wir Migrantenfamilien, wo es auch um eine kulturelle über einen kulturellen Blick über den Tellerrand geht. Dann haben wir Familien aus sozial schwierigeren Situationen oder Alleinerziehende, wo man auch merkt, das tut den Kindern so gut, einfach nochmal eine extra Portion Aufmerksamkeit und Liebe dafür dazu zu kriegen. Aber es ist praktisch ein ganz breit gefächertes Spektrum an Kindern und genauso auf der Patenseite. Da sind diejenigen, die sagen, sie wollen etwas...
Ich habe mal ganz kurz eingehakt. Also das finde ich ja das ganz Spannende, dass ihr ja, ihr wollt ja kein Geld haben, sondern ihr wollt Zeit haben.
Genau. So. Die Ehrenamtlichen spenden Zeit und spenden Aufmerksamkeit.
Und ja auch nicht nur, das reicht ja auch nicht, dass die jetzt einmal pro Monat mal sagen, so ich für eine Stunde gehe ich mal mit dem Kind auf den Spielplatz oder ins Museum, sondern da habt ihr ja eigentlich einen anderen Anspruch und den müsst ihr ja auch haben, denn es geht ja darum, Beziehungen aufzubauen. Ja. Und das geht nicht einmal im Monat.
Nein, ne? Das stimmt. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und das sagen wir auch den potenziellen Ehrenamtlichen, die bei uns sich als Interessenten melden, immer sehr deutlich. Das ist mit Sicherheit kein niedrigschwelliges Ehrenamt. Das ist was anderes, als wenn ich sage, einmal im Jahr ist bei mir im Sportverein ein Sommerfest und ich backe einen Kuchen oder ich stelle mich an ein Spielgerät und helfe da. Das finde ich, sind auch ganz tolle ehrenamtliche Engagements. Also von daher, mich freut jede Person, die sich für seine Gesellschaft und für sein Umfeld und für seine Nachbarschaft einsetzt. Aber ehrlicherweise muss man sagen, dass dieses Ehrenamt schon eine hohe Schwelle hat, weil wir tatsächlich erwarten, dass sich die Paten mindestens für ein Jahr committen und sagen, also ich bin bereit, mindestens ein Jahr durchzuhalten. Wir haben Patenschaften, die gehen seit 12 Jahren. Also es ist sozusagen nach oben hin, sind da erstmal keine Grenzen gesetzt. Aber das ist das Mindeste, weil man wissenschaftlich festgestellt hat, dass Patenschaften, die mindestens ein Jahr gehen, in jedem Falle eine positive Wirkung auf die Menti hat. Man könnte ja sagen, ansonsten ist das ein Problem wegen des Beziehungsabbruchs, dann hat man noch ein Frustrationserlebnis bei den Kindern. Aber ab einem Jahr ist es sozusagen messbar, dass es einen positiven Effekt hat. Dann müssen die Paten natürlich auch bestimmte Auswahlkriterien erfüllen. Das heißt, es ist schon ein richtiger Auswahlprozess. Und wir müssen da so ehrlich sein, zu sagen, das bringt eben nichts, wenn man sich alle 2 Monate mal trifft, ja, sondern es ist wirklich die Erwartungshaltung von uns, dass man sich einmal pro Woche 3 Stunden ja trifft. Und das ist schon ein hoher Aufwand, ja, im Grunde genommen. Jetzt muss man dazu sagen, dass sich die Patenschaften mit der Zeit auch verändern. Wenn die Kinder Jugendliche werden, dann haben die ja auch, dann ist die Peer Group noch mal viel wichtiger. Und
dann wollen die vielleicht auch nicht mehr 3 Stunden, sondern vielleicht nur noch
eine. Oder sagen sich, ja, Mensch, dann lass uns doch einmal im Monat einen ganzen Samstag treffen oder dann alle 2 Wochen 6 Stunden treffen. Oder also dann verändert sich an bestimmten Stellen auch was. Wir haben Paten, das ist keine Erwartungshaltung unsererseits, aber das entwickelt sich dann gegebenenfalls so. Von einer Patenschaft weiß ich, die haben Wohnwagen gehabt und dann ist das Patenkind auch mal mit an die Ostsee gekommen. Also auch sowas gibt es und da merkt man schon, das ist dann nichts mehr, wo die Paten, wo die Ehrenamtlichen sagen, ja Moment, aber die 3 Stunden für diese Woche habe ich jetzt auch durch. Mhm. Und das ist auch die Rückmeldung und ich glaube auch ein Qualitätsmoment von einer ehrenamtlichen Arbeit, wenn man sich jetzt überlegt, was kann Familienhilfe leisten, was kann Ehrenamt leisten. Was wir zurückgemeldet bekommen, ist bei den Familien, die es beurteilen können, weil sie auch schon früher mal Familienhilfe hatten, die haben immer ein bestimmtes Zeitkontingent gehabt, was behördlicherseits bezahlt wurde und dann abgerechnet werden konnte. Und dieses Schauen auf die Uhr und Wissen, derjenige ist hier, weil er das beruflich macht, ist halt etwas ganz anderes als ein Ehrenamtlicher, der sagt, wenn es heute 1 Stunde Länge dauert, also mal abgesehen, dass man Absprache mit den Eltern einhalten muss, aber dann ist das nicht das Problem und ich gebe diese Stunden, weil ich das gerne möchte und nicht, weil ich dafür bezahlt bekomme. Und also mir geht es nicht darum, das eine ist besser als das andere, sondern mir geht es nur darum, die verschiedenen Qualitäten darzustellen. Dafür ist natürlich auf der anderen Seite, sind die Ehrenamtlichen bei uns keine ausgebildeten Sozialpädagogen. Also die werden jetzt nicht diejenigen sein,
das ist auch
die
nicht dort, euer Anspruch.
Das ist bewusst nicht unser Anspruch und das sagen wir tatsächlich auch am Anfang sehr klar. Die sollen sich auch gar nicht in die Familie so einmischen, dass sie dort soziale Arbeit leisten. Ja. Sondern es geht ganz bewusst darum, für die Kinder eine extra Portion Aufmerksamkeit, extra Portionen, Zeit und Glücksmomente mit den Kindern erleben.
Toll. Jetzt hast du schon gerade die Kinder so ein bisschen beschrieben, um die ihr euch kümmert. Wie muss ich mir so einen typischen Ehrenamtlichen vorstellen? Gibt es den überhaupt oder habt ihr tatsächlich, also ich hätte jetzt gesagt, die meisten sind Rentner. Hätte ich jetzt, also wäre jetzt so meine Vermutung. Stimmt das oder habt ihr... Oder wie ist so die Bandbreite?
Das stimmt, für den Beginn des Projektes vor 15 Jahren war tatsächlich so eine erste Veranstaltung und da war ich noch gar nicht dabei, von daher kann ich es nur aus der Erzählung wiedergeben. Und dann war wirklich so ein bisschen das Gefühl, Mensch, das ist aber ein ganz schön hohes Durchschnittsalter, das muss aber noch mal jünger werden mit der Zeit. Und schon vor 12, 10 Jahren veränderte sich das deutlich. Da hatten wir dann, das sind jetzt immer so Beispiele, ne? Das ist jetzt sozusagen gibt nicht den klassischen Fall, aber da hatten wir zum Beispiel eine, die Bankkauffrau war und gesagt hat, das ist ein schöner Job, aber ich habe so viel mit Geld und Zahlen und was weiß ich nicht zu tun. Ein Nachmittag pro Woche, den gönne ich mir und da will ich noch mal was mit dem Kind machen. Die hat, war ich glaube 23 oder sowas. Und schon hat man auf einmal eine ganz andere Gruppe. Ja. Man hat jetzt natürlich, wir haben jetzt auch den ganzen Bereich Studierende, dann aber auch ganz viele im mittleren Alterssegment, die entweder schon ihre Kinder großgezogen haben, keine Kinder haben wollen, die vielleicht irgendwann nochmal Kinder haben wollen oder für die das tatsächlich gar nicht zur Diskussion steht. Wir haben Paare, die das gemeinsam machen wollen. Wir haben Alleinstehende, wir haben homosexuelle Paare, die sich da engagieren wollen in dem Bereich. Und das ist tatsächlich extrem spannend und toll, wie vielfältig eigentlich der Bereich ist, derer, die sich engagieren wollen und Lust haben, auch was Intensives zu machen. Ja. Und auch merken, dass so eine 1-zu-1-Beziehung nochmal was ganz anderes ist, wenn ich jetzt in einer großen Organisation mit, was weiß ich, eine Gruppenreise mit begleite oder sowas. Ja. Wie gesagt, das sind alles ganz tolle Sachen, aber die Ehrenamtlichen, die wir haben, die suchen schon sehr bewusst eine sehr intensive Arbeit, die sie da machen. Und ja.
Toll. Und da kann ich mir ja tatsächlich vorstellen, dass die ja auch sehr viel dann zurückbekommen. Ne? Also die sehen die Entwicklung dieses Kindes, die bekommen dann auch selber Zuneigung. Also das stelle ich mir schon sehr bereichernd vor, für beide Seiten.
Genau. Ich glaube, man darf es nicht zu schön reden. Ja. Wir erleben natürlich auch, dass es auch immer mal zu Schwierigkeiten kommt, dass Kinder in ihrem Umgang auch mal Grenzen aufgezeigt bekommen müssen und vielleicht Ehrenamtliche auch oder einige Partnerinnen und Partner da nicht das Handwerkszeug haben und bei uns dann nochmal nachfragen, wie kann ich damit umgehen. Der Umgang mit Smartphone und ähnlichen Geschichten, wo man manchmal dann das Gefühl hat, Mensch, eigentlich haben wir doch jetzt hier jetzt gemeinsam, was wir machen wollten und so. Aber das Überwiegende und das, was tatsächlich nachher das ist, was auch bleibt, das sind die vielen schönen Momente. Und wir machen auch regelmäßig Befragungen. Und für mich ist dann immer so ein Ausdruck, den es in verschiedenen Arten gibt. Aber ich habe noch mal wieder gelernt, die Welt durch Kinderaugen zu sehen. Mhm. Oder die Freude und Begeisterung, die Kinder sozusagen dann auch mitbringen, was das für den Menschen dann auch auslöst. Und tatsächlich dann auch ein Stück das, was an Dankbarkeit zurückkommt. Auch wenn man da, glaube ich, in der Erwartungshaltung immer sehr zurückhaltend sein muss, dass man darf mit Sicherheit das Ehrenamt nicht machen, um Dankbarkeit zu erfahren, aber gibt es natürlich auch.
Ja. Wie viele Ehrenamtliche habt ihr denn, die Kinder begleiten?
Wir haben in Hamburg so um die 130 Ehrenamtliche. Ja. Wir haben dann ja dieses Projekt auch noch nach Bremen und Bremerhaven weiterentwickelt und arbeiten da mit Kooperationspartnern vor Ort zusammen. Da sind es jeweils um die 30 und ich bin tatsächlich auch noch parallel im Vorstand des Mentoring Hamburg. Also ich engagiere mich auch selber noch ehrenamtlich, parallel allerdings nicht im Mentoring selber, sondern auf Dachverbandsebene. Und es sind so in Hamburg um die 4.500 Patenschaften, die es in verschiedensten Projekten gibt. Also es ist schon ein sehr breites Feld von den Freizeitpatenschaften, wie wir sie machen, über Patenschaften, die so Lesepatenschaften an Schulen sind, aber auch Übergang Schule-Beruf. Dann gab es natürlich ganz viel Mentoring, sowohl 2015, als viele syrische Flüchtlinge hier waren, aber auch jetzt natürlich wieder mit den ukrainischen Geflüchteten. Mhm. Auch das ist tatsächlich, da merkt man einfach, dass diese Methode Mentoring ganz viele Chancen mit sich bringt, nämlich eine Hilfestellung auf einer ganz konkreten zwischenmenschlichen Ebene, die man so auch staatlicherseits gar nicht organisieren könnte. Mhm. Das ist eine Qualität, die wirklich für alle Integrationsgedanken eigentlich einmalig ist.
Ja, toll. Jetzt müsst ihr ja diese, also in der freien Wirtschaft würde man sagen, Arbeitnehmer, die werden geführt. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass die Ehrenamtler, die müssen ja auch in irgendeiner Weise zumindest begleitet werden, es muss irgendwie koordiniert werden. Wie bekommt ihr das hin?
Ja, unbedingt. Das ist tatsächlich auch ein ganz großes Qualitätskriterium für gute Mentoring-Projekte, weil man nicht unterschätzen darf, wie viele Fragen da auftauchen, auch schon vor Beginn der Patenschaft, wie viel Unsicherheit logischerweise auch dabei ist auf Seiten der Paten. Was erwartet mich da? Bis zu welchem Grad soll ich mich da öffnen und einbringen? Oder wo muss ich auch ein bisschen Distanz wahren? Das heißt, wir machen Einführungsworkshops, wir machen auch Fortbildungen übers Jahr verteilt, mindestens 4, haben dann auch zwischendurch immer guten Austausch und haben, und das braucht es aus meiner Sicht unbedingt, Ehrenamt braucht Hauptamt. Das ist meine Grundthese. Ja, und da gibt es mit Sicherheit selbstverwaltete Bürgerhäuser, die das auch ohne Hauptamt irgendwie hinkriegen, weil da alle so engagiert sind. Aber bei einer Tätigkeit, wo ich auf mich allein gestellt bin und im Zweifel dann doch auch mal kritische Situationen kommen oder auch mal das Kind von einer Situation beschreibt, die ich selber als Erwachsener erstmal auch verarbeiten muss, wo ich mir überhaupt eine Meinung zu bilden muss, wie muss ich da reagieren, ist das einfach nur Hauptsache mal gesagt zu haben oder ist da eigentlich die Erwartungshaltung, dass ich da auch drauf reagiere und eingreife? Und dafür haben wir hauptamtliche Projektkoordinatorinnen und auch noch eine Projektleitung, die zusammen auch wiederum in einem Qualitätszirkel sich zu Einzelfällen auch mal austauschen können. Und wir haben in unserem Falle, also bei den MitKids-Aktivpatenschaften, auch noch eine ehrenamtliche Zwischenebene. Das heißt, die Patenschaftsbegleiterinnen sind die direkten Ansprechpartnerinnen für die Tandems, für die sowohl auf Patenseite als auch auf Familienseite. Da findet die Auswahl statt, da findet die Beratung statt, die Zusammenführung und auch, wenn es während der Patenschaft mal Fragen gibt.
Und das habe ich noch nicht so richtig verstanden, ja, mit den Tandems.
Ja, also die Tandems sind praktisch wirklich die Patinnen und Paten, ja, mit den Kindern. Das, ja, sind unsere Tandems. Die werden betreut und begleitet von den Patenschaftsbegleiterinnen. Das ist auch nochmal eine Ehrenamtsstruktur, okay, genau, die wir dazwischen Frage, haben. Ja. Genau. Das ist jetzt bei unserem Projekt so. In anderen Projekten ist das auch schon, ja, eine Honorartätigkeit oder ähnliches.
Wie viel betreuen diese Zwischenebene? Wie viel?
Da haben wir haben gerade erfreulicherweise Zuwachs. Wir sind bei, ich glaube, bei 13 im Moment in Hamburg, okay, und in
Bremen haben wir jeweils wahrscheinlich so 10 pro Person, die sie betreuen, ne?
Genau, und diejenigen, die das Projekt bei uns mit gegründet haben, die haben eine höhere Anzahl an Tandems, ja, wie es denn immer so ist, weil es natürlich auch tolles und Spaß macht und da ganz langjährige Partnerschaften, ja, okay, dann auch in der Betreuung sind. Aber 10, das ist schon eine realistische Größenordnung. Und da kommt es natürlich drauf an. Die eine Partnerschaft ist mit ganz wenig Aufwand, da telefoniert man zweimal im Jahr und immer ist alles gut und entspannt. Und dann gibt es aber auch da ist schon ein bisschen mehr Beratungsbedarf, weil es an der einen oder anderen Stelle eben ein bisschen hakt und viele Fragen, ja, entstehen. Und dann wird aber auch, ja, das begleitet und betreut. Ja. Und in der Tat, das hattest du ja auch schon gesagt, also diese Begleitung der Tandems, das ist eigentlich nachher auch das Erfolgsrezept, um so ein Projekt gut laufen zu haben. Und das ist nachher auch wiederum das, was ja nach außen strahlt und wo dann die Nächsten sagen, oh Mensch, die machen gute Arbeit da, haben wir gehört, also wollen wir auch mit dabei sein. Ne? Ja, okay. Ich habe übrigens vorhin bei der Frage, wie werden die auf uns aufmerksam, tatsächlich noch vergessen, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt auch im Ehrenamtsbereich ist inzwischen das Internet. Also, ja, ein guter Internetauftritt, Social Media im Zweifel, ist denn doch das wesentliche Kriterium. Selbst wenn man woanders davon mitbekommt, spätestens im Internet informiert man sich dann genauer, und von daher muss das schon gut aufbereitet sein.
Okay. Ja, klar. Okay, jetzt hast du erzählt, ihr stellt schon relativ hohe Anforderungen auch an eure Ehrenamtler. Das heißt also, die wissen eigentlich schon, worauf sie sich einlassen, aber wie schafft ihr es trotzdem, die dann bei der Stange zu halten? Also, weil, haben wir es ja schon gesagt, so eine Fluktuation wäre nicht so gut, ne?
Das stimmt, jetzt muss ich ehrlicherweise aber auch sagen, in dem Moment, wo es in einer Patenschaft nicht so gut und reibungslos funktioniert, finde ich es dann auch in Ordnung, wenn es dann wieder endet. Und dann muss man tatsächlich gucken, ob man einen neuen Paten oder eine neue Patin für das Kind findet. Aber wir sind da sehr ehrlich mit dem, was wir fordern und dass wir eben hohe Qualitätsstandards haben. Und das liegt auch daran, und das darf man nicht unterschätzen, das liegt auch daran, dass wir ja mit minderjährigen Kindern und Jugendlichen arbeiten und wir als Stiftung vermitteln Erwachsene an Kinder. Und das ist in diesem Abhängigkeitsverhältnis immer auch ein schwieriges Feld, wo man sich bewusst machen muss, was da gegebenenfalls auch für Gefahren lauern können. Und deswegen ist dieses Auswahlverfahren bis hin zu erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, ein Besuch in der Wohnung der potenziellen Paten, ein intensiver Fragebogen am Anfang, im Zweifel auch nochmal telefonische Gespräche und dann aber tatsächlich ein Besuch von zwei Patenschaftsbegleiterinnen, die also im Vier-Augen-Prinzip nochmal ein leitfadengestütztes Interview führen. Also das sind schon echte Hürden aus Sicht der Ehrenamtlichen. Ja. Ich glaube, die fühlen sich dadurch aber auch wertgeschätzt und ernst genommen. Also ich glaube, die finden es nicht selbstverständlich, dass es jetzt überhaupt keine Befragung oder sowas gibt. Aber ich kann schon auch verstehen, wenn jemand sagt, oh Gott, das ist mir zu viel. Aber es ist eben auch ein deutliches Signal gegenüber Menschen, die denken, oh super, da wird mir auch noch ein Kind vermittelt. Da müssen wir eben sehr, sehr aufpassen, denn das würde, würde gar nicht nur, also es wäre dramatisch für das einzelne Kind, aber es wäre tatsächlich für diesen ganzen Ehrenamtsbereich auch dramatisch, wenn da was passiert. Und deswegen sind wir uns als Projekte alle einig da drin, dass wir da ein großes Augenmerk drauf haben.
Wie lange, gut, dass du das nochmal so ausführst, wie euer Auswahlverfahren aussieht. Wie lange braucht das so im Schnitt? Sind das wahrscheinlich mehrere Wochen, ne?
Ja, und das ist auch, also das hat immer so seine zwei Seiten. Auf der einen Seite möchten wir den Ehrenamtlichen natürlich möglichst schnell da auch Erfolge vorweisen und die eben bei der Stange halten. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die Geduld, die die Ehrenamtlichen aufbringen müssen, um durch dieses Auswahlverfahren durchzugehen, qualifiziert sie im Grunde genommen auch wiederum für die Arbeit. Denn es geht auch darum, also eine Verbindlichkeit ist natürlich tatsächlich sowieso ganz wichtig, aber auch jemand, der ganz schnell, ganz sofort, zack, 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 auch Erfolge haben will, das ist ja dann auch die Frage, ob das auch auf so ein Kind übertragen wird und auch bitteschön da ganz schnell irgendwelche Erfolge zu sehen sein sollen. Also
die Ökonomisierung, Geduld. des Ehrenamtes,
Geduld kann muss, das ist ja manchmal eine Typfrage, auch einfach. Und da kann ich auch jeden Ehrenamtlichen verstehen. Also da kommt jemand und hat für sich den Impuls zu sagen, Mensch, ich möchte mich engagieren und das dann aber eigentlich auch sofort und dann kommt dann eine Organisation und sagt, ja, aber jetzt müssen wir auch noch das richtige Patenkind finden und das Auswahlverfahren und wir werden sie auch noch besuchen und so. Da kann ich schon auch verstehen, dass da jemand ungeduldig wird. Also das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was ich so gar nicht nachvollziehen kann, aber tatsächlich ist dieses Matching-Verfahren sowohl auf Seiten der Paten als auch auf Seiten der Kinder ein so wichtiger Erfolgsgarant, dass wir uns da einfach die Zeit lassen müssen. im Interesse aller. Ja. Also am Ende haben auch die Paten ein Interesse daran, dass es eine Patenschaft ist, wo es auch zusammenpasst. Und das ist eine räumliche Komponente, also gerade in Hamburg. Mhm. Man kann eben nicht jemanden aus Rahlstedt mit jemanden aus Neugraben verbinden. Mhm. Da sagt der Pater am Anfang noch, selbstverständlich mache ich das, das ist ja gar nicht so weit, das kann ich ja gut mit dem Auto machen. Mhm. Und spätestens nach 6 Wochen sagt er, ja, das ist aber doch ganz schön weit für jede Woche. Und deswegen wissen wir, es muss irgendwo im näheren Umfeld sein. Und es muss vom Alter, von den Interessen, das muss schon irgendwie vom Grund her erstmal
stimmen. Habt ihr denn schon, wenn ihr mit so einem Bewerber im Gespräch seid, habt ihr, wenn das schon weiter fortgeschritten ist, habt ihr dann schon so im Hinterkopf, ja, diese Familie, dieses Kind könnte passen? Oder ist es tatsächlich so, ihr schließt diesen Prozess, diesen Bewerbungsprozess ab und erst dann guckt ihr, wer könnte passen?
Also ehrlicherweise das ist eine sehr spannende Frage. Weil, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, natürlich haben wir sozusagen im Hintergrund immer schon die Kinder auf der Warteliste, weil wir haben tatsächlich mehr Kinder als interessierte Ehrenamtliche. Und das kommt ganz drauf an. Manchmal ist das wirklich das ganz klassische Verfahren, wird erstmal durchlaufen. Und manchmal haben aber auch die Patenschaftsbegleiterin im Hinterkopf schon die eine oder andere Familie, die sie besucht haben oder wo sie wissen, da sucht das Geschwisterkind ja auch noch eine Patin oder einen Paten und sehen das und denken, ach, das passt doch super. Und am spannendsten wird es dann, wenn das 2 oder 3 denken und dann schon fast eine Konkurrenzsituation entsteht, weil jeder möchte für sein Patenkind, was da in der Pipeline ist, diesen Paten sozusagen haben. Aber am Ende des Tages, und auch das, glaube ich, ist in der auf der Betreuungs- und Begleitungsebene wichtig, auch da ist der Erfolgsgarant eigentlich, dass es ein Team ist und dass es eben nicht eine Person ist, die das alles entscheidet, hopp oder top, sondern am Ende kann man ja auch darüber ins Gespräch kommen und sagen, warum meinen wir denn, dass es für das Kind besonders gut ist und für das Kind auch besonders gut ist und was spricht dagegen und wo sind die größten Erfolgschancen für das jeweilige Tandem und ja, da muss es dann im Zweifel auch mal in die Auseinandersetzung gehen. Aber wir haben 2 ganz wunderbare Patenschaftsbegleiterinnen-Teams. Von daher, das passt alles gut.
Ja. Nun seid ihr ja nicht die einzige Organisation, die Ehrenamtler sucht, sondern das tun ja viele. Welche Tipps kannst du anderen geben, um erfolgreich Ehrenamtler zu gewinnen?
Also ich glaube, man muss sich wirklich vorher einmal Gedanken machen, wie man die Ehrenamtlichen in die Organisation einbindet. Auch so einmal für sich überlegen, was sind wohl die Erwartungen und was ist der Anstoß, weshalb jemand sich engagiert. Ich habe eine Zeit lang als Vorsitzender des Bürgerhaus Lockstedt auch ehrenamtlich geleitet und da war zum Beispiel ein wesentlicher Aspekt, in dem Moment, wo ich da mich, ob nun in Kulturveranstaltungen oder ähnliches, da braucht man Gestaltungsspielräume, da muss man die Möglichkeit haben, selber was machen zu dürfen und ob nun eine Veranstaltung organisieren oder selber durchführen, da war das ein ganz wesentlicher Punkt. Aber auch Gemeinschaft erleben und erfahren, also gemeinsam das Sommerfest vorbereiten und nicht jeder für sich alleine. Also ich glaube, das ist schon eine wesentliche Geschichte. Bei uns zum Beispiel sind die Ehrenamtlichen untereinander ja gar nicht so viel zusammen. Da ist das Miteinander eigentlich mit den Kindern oder den Jugendlichen, teilweise mit den Familien. Aber ich glaube, dieses Miteinander etwas machen, das ist schon das, was die meisten im Ehrenamt auch suchen. Das heißt, ich muss als Organisation mir überlegen, mache ich so etwas wie einen Stammtisch, wie kann ich das Miteinander fördern, dadurch, dass die Ehrenamtlichen ja kein Geld bekommen, ist aber trotzdem so ein bisschen die Frage, kriegen sie so etwas wie eine Fahrtkostenerstattung oder Aufwandsentschädigung? Gibt es andere Anreize, die man ihnen geben kann? Jetzt gar nicht, damit man es honoriert, sondern eher mal, weil das ganz gut zusammenpasst. Ich finde, man muss Ehrenamtliche auch unbedingt ernst nehmen. Ich finde, es geht nicht darum, immer zu sagen, naja, die geben uns ja ganz viel, deswegen müssen wir alles akzeptieren und jede Marotte und alles irgendwie, sondern es geht schon auch darum, im Zweifel auch mal Grenzen vielleicht sogar zu setzen. Und das wiederum bedeutet, das war das, was ich vorhin meinte, Ehrenamt braucht Hauptamt, es braucht auch jemand, der sich kümmert. Mhm. Also diese Kümmererseite, das ist ganz wesentlich. Und ich glaube, es ist politischerseits keine Möglichkeit oder kein gutes Konzept zu sagen, wir brauchen selbsttragende Strukturen, die das alles ehrenamtlich machen. Auf zivilgesellschaftliches Engagement zu setzen, ist wunderbar und genau richtig, aber das ist kein Perpetuum mobile, was sich einfach selbst immer weiter fortsetzt, sondern das braucht auch eine Grundstruktur. Und tatsächlich jetzt gerade so, als die Geflüchteten aus Syrien kamen, da haben einige der Patenprojekte gesagt, das ist so ein Spezialfeld, da können wir nicht selber aktiv werden, aber wir können unsere Erfahrung damit reingeben. Und wir haben mit Landungsbrücken in Hamburg eine Dachorganisation dann gehabt, wo wir diesen vielen kleinen Stadtteilprojekten die Möglichkeit gegeben haben, zumindest eine 450-Euro-Kraft zu beschäftigen, damit so eine Art Projektkoordination gibt. Mhm. Also irgendjemand, der sagt, okay, ich übernehme hier die Verantwortung, mich wirklich darum zu kümmern, weil es gibt so viel Administratives, was auch dahinter steht, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
Ja. Okay, also das nehme ich mit, tatsächlich die Begleitung von Ehrenamtlichen, das ist der Schlüssel. Ne?
Ja, und ich glaube, das ist ein unendlicher Schatz, den wir hier in Deutschland auch noch heben können. Aber das gibt es nicht zum Nulltarif. Also man kann nicht sagen, dass die Gesellschaft kann sich doch einfach selbst organisieren und dann läuft das schon. Aber wenn man bereit ist, diese strukturellen, also oder diese Strukturen zu schaffen und da auch Geld in die Hand zu nehmen, dann ist das der Mehrwert, den man daraus kriegt, der ist groß.
Ja. Ja, jetzt hast du schon viel erzählt, dass du brennst für das Ehrenamt. Das habe ich jetzt auf jeden Fall gespürt. Woher kommt das? Also warum? Was ist für dich das Besondere so für eine gemeinnützige Organisation, wie es ja die Ehrling-Stiftung ist, zu arbeiten? Was ist für dich das Besondere?
Ja, ich glaube, also ich finde, dass der Staat eine ganz große Aufgabe hat und auch eine große Berechtigung hat. Aber ich glaube, dieses Momentum, wenn eine Nachbarschaft, wenn eine Gesellschaft, wenn Einzelpersonen für sich sagen, ich will hier etwas selber gestalten, ich will hier selber die Welt ein Stück besser machen, mich mit reingeben, mein Herzblut mit reingeben, vielleicht mein Know-how mit reingeben, einfach mal zuhören, offen sein, mich um meine kranke Nachbarin kümmern, mich um das Kind in der Nachbarschaft, was in der Schule Schwierigkeiten hat, kümmern, weil ich meinetwegen Englisch gut kann und das da irgendwie ein bisschen fördern kann. Das sind so viele Chancen. Und es gab irgendwann mal, also ich komme ja aus der Sozialpädagogik und es gab eine lange Zeit, die Sicht auf die Defizite. Und irgendwann gab es, das ist auch dann viel durch die Presse gegangen, die Resilienzforschung, die dann nicht gefragt hat, wie kann es eigentlich sein, dass aus dem Kind nichts geworden ist und das irgendwie Schwierigkeiten und so, sondern was war es eigentlich, was ist eigentlich diese Widerstandsfähigkeit, dass ein Kind trotz schwierigster Startbedingungen eine stabile Persönlichkeit entwickelt hat. Und bei all diesen Menschen, die diese Resilienz entwickelt haben, hat man festgestellt, in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend gab es immer einen Menschen an ihrer Seite, der ihnen den Rücken gestärkt hat, der sie ernst genommen hat, der für sie da war. Das kann eine Tante gewesen sein, das kann ein Trainer gewesen sein, eine Chorleiterin gewesen sein, ein Lehrer, also wirklich ganz unterschiedliche, ein Pastor, ganz unterschiedliche Figur, also Personen, die es aus dem Nahfeld sein, eine Nachbarin. Aber entscheidend war immer, außerhalb der Familie, der Kernfamilie gab es jemanden, der da war. Und ich glaube, das ist etwas, wonach wir uns zum einen alle sehnen, nämlich eigentlich auch wieder in der Nachbarschaft, im Umfeld von anderen wahrgenommen werden, aber auch für andere da zu sein.
Weg von dieser Anonymisierung.
Genau. Und ich glaube, das ist das Individuelle. Und auf der anderen Seite, gesellschaftlich sollte das auch unbedingt wieder unser Anspruch sein, weil es reicht eben nicht, einfach nur Steuern zu zahlen und zu sagen, ja, und dann muss ich das irgendwie alles lösen das und dafür bezahle ich doch, sondern dass eine Gesellschaft funktioniert, dafür sind wir selber verantwortlich und können dazu ein Stück beitragen. Und tatsächlich erlebe ich das als unheimlich bereichernd, auch mit anderen engagierten Menschen mich auszutauschen. Das ist fürs eigene Leben auch tatsächlich etwas Schönes.
Toll, Jörg. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Ja,
das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Vielen Dank dir.
Dankeschön. Ja, ich habe zu danken.
Soweit mein Gespräch mit Jörg Fischlin. Ich freue mich immer über Fragen und Feedback. Schreibt mir gern eine Mail an podcast@non-pro.fit. Zum Schluss darf natürlich das nachdenkenswerte Zitat nicht fehlen. Diesmal stammt es von Joseph Joubert. Kinder brauchen eher das Vorbild als die Kritik.